Gartenhelden, ein Weserkurier-Podcast.
Die Pracht der Gärten aber hat stets die Liebe zur Natur zur Voraussetzung. Ein Zitat der Schriftstellerin Madame de Staël. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weserkurier-Podcasts Gartenhelden. Die Liebe zur Natur spüre ich im Garten von Edgar Röpke und seiner Frau. Seit 20 Jahren gärtnern sie gemeinsam auf 5000 Quadratmetern. Obstbäume, verschiedene Gemüsesorten, zahlreiche Stauden und sogar ein kleiner Teich. Der Garten in Sagehorn bietet Menschen und Tier eine große Vielfalt. Ich habe mit Edgar Röpke über die Herausforderungen und Pflege eines so großen Areals gesprochen und darüber, wie sich der Garten im Laufe der Zeit gewandelt hat. Das Thema Klimakrise treibt Edgar Röpke um. Während andere Gärtner mit Trockenheit zu kämpfen haben, ist es bei ihm anders. Durch die Nähe zur Wümmeniederung war sein Wohnort direkt vom Hochwasser 2023-24 betroffen. Wie er damit umgegangen ist, hat er mir bei meinem Besuch verraten.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier und heute bin ich bei Edgar Röpke im Garten, der sehr groß ist. Dann nehme ich Sie gerne mal mit. Wir befinden uns in der Nähe von Sagehorn im Landkreis Verden. Hallo Herr Röpke, schönen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
Ja, ich finde es toll, dass Sie vorbeigekommen sind. Ich möchte eben noch ergänzen, also Marlies Fexer, meine Frau, ist natürlich ebenso, bloß sie wollte jetzt nicht dabei sein, aber im Prinzip machen wir das hier zu zweit.
Genau, Sie beide bewirtschaften 5000 Quadratmeter, haben Sie gesagt, ja.
Ja, es geht ja darum, ein bisschen sozusagen flankieren zur, was so passiert, einige Bereiche. Und intensiv ist eigentlich 100 Quadratmeter Gemüsegarten und viele Obst- und Fruchtsträucher und Obstgehölze dann.
Genau, da gehen wir nachher nochmal im Detail drauf ein. Sie sagen, Sie kennen meinen Podcast, dann wissen Sie, welche Frage ich Ihnen jetzt stelle, nämlich, was ist Ihre Lieblingspflanze?
Also bei Sträuchern auf jeden Fall die Colquitzie. Es ist ein unglaublich schöner Strauch, wenn man die einzelnen Blüten sieht, aber auch die Wuchsformen so wie so eine Welle, die sich überschlägt. Bei den Zwiebelpflanzen ist die Königslilie und bei den Bäumen würde ich auch eigentlich die Esche sagen, weil das ist ja nun ein Baum, den man gar nicht mehr pflanzen braucht, weil er durch das Triebsterben eigentlich erstmal kaum Möglichkeiten hat, alt zu werden.
Ja.
Ja, okay. Das wären so die drei erstmal.
Die drei erstmal.
Die Königskerze als Staude.
Genau, die sehen wir hier gerade.
Das ist die kleinblütige Königskerze.
Genau, die hat sehr große Blätter, muss ich einmal kurz ein bisschen beschreiben. Sie ist recht hoch und hat so große gelbe Blüten. Ich muss einmal ganz kurz unterbrechen, weil hier oben über uns summt es. Haben wir hier, das ist die Drohne.
Keine Hornisse.
Ich dachte gerade, wir haben hier einen Hornissen. Okay.
Ja, das so könnte, aus. Haben wir auch, aber das.
Genau, also die Königskerze.
Die Königskerze hat eine ganz tolle Architektur, wenn man sich genau die Blattkonstruktion ansieht, wie sie das Wasser unten an die Wurzel leiten. Das ist total genial gemacht. Sieht man bei dieser jetzt nicht so gut, aber bei größeren Exemplaren wird das nachher ganz deutlich.
Sie sticht heraus. Also was schätzen Sie, wie groß ist die aktuell? 2 Meter?
Ja, die ist jetzt über 2 vielleicht.
Genau.
Aber sie kann wirklich bis 3,70 Meter werden. Ja. Das hatten wir jetzt letztes Jahr.
Genau, das haben Sie mir vorhin schon bei einem kleinen Rundgang erzählt, dass Sie eine große hatten, die wahrscheinlich dieses Jahr abgefressen wurde. Mutmaßlich von Rehen. Wir sind hier in der Nähe der Wümmeniederung. Es ist also alles sehr idyllisch landschaftlich. Viele Tiere, die hier rumlaufen. Und ja, wir stehen aktuell im Vorgarten. Mögen Sie da ein bisschen was zu sagen, was Sie hier gemacht haben?
Ja, also wir versuchen zu gewährleisten, dass immer für Wildbienen, Bienen, Hummeln schon gleich im Frühjahr gesorgt ist. Mhm. Also da ist Gundermann, Günsel, da ist die Mahonie, Buchsbaumblüte, nicht zu unterschätzen. Der ist dann voll für kurze Zeit mit Bienen. Und so einige andere Frühblüher, Krokusse auch. Und da ist einfach im Frühjahr schon eine Menge los. Und im Prinzip haben wir auch, das sieht man, die haben wir jetzt hinten, aber die Astern, die Herbstastern, da sind dann auch Bienen und sowas drin noch im November. Mhm. Also wir versuchen so durchs ganze Jahr möglichst viel Blüte zu haben. Kastanien haben wir auch noch wieder gepflanzt, sind viele kaputt gegangen. Bei unseren Nachbarn hatte ich dann auch eine gepflanzt und das ist auch für Bienen total wertvoll, die Blüte. blüht ein bisschen später, aber so Ende April, Anfang Mai.
Ja, genau. Also sie versuchen die Blütenfolge sozusagen einzuhalten.
Ja, möglichst viel auch im Frühjahr.
Schon was passiert. Mhm. Genau. Hier ist ein Baum, der in diesem recht großzügigen Beet steht. Was ist das für ein Baum?
Das ist eine Magnolie. Das ist also eine Tulpenmagnolie, aber eine etwas spätere, so dass die den Frost meistens einigermaßen wegdrückt.
Ja, genau. So Magnolie müssen wir sagen, die blüht relativ früh auch. Wann war das dieses Jahr? April? Ja. März, April, so, ne? Ja. Und sobald der Frost kommt?
Die Weiße blüht zuerst. Und dann kommen die Tulpenmagnolie und ja, die einzelne Sorten, die dann später kommen. Ne?
Ja.
Wir haben hier sowieso Spätfröste. Also das sieht man immer, dass hier eher noch was verfriert. Manchmal der ganze Austrieb im Frühjahr von auch bis hin zu sogar Eichenaustriebe sind schon verfroren. Also Walnüsse müssen manchmal ganz neu austreiben.
Mhm.
Durch die milden Winter hat man eine Verfrühung, aber diese Spätfröste kommen garantiert.
Ja.
Nachtfröste einfach. Ja. Das klärt auf und dann hast du plötzlich im Mai minus 5 Grad. Das kann passieren.
Und da reicht das schon eine Nacht.
Genau, da hat man auch manchmal überhaupt keine Äpfel. Solche Jahre hatten wir schon. Ein-, zweimal hatten wir das tatsächlich.
Okay. Ja, da kann man sich nicht drauf vorbereiten.
Nein.
Das stimmt. Wollen wir weiter? Gehen nach hinten. Sie haben gerade Buchsbaum erwähnt. Das heißt, der Buchsbaum bei Ihnen lebt noch und ist nicht dem berüchtigten Buchsbaumzünsler der Raupe zum Opfer gefallen.
Gehen wir mit einem Bakterium.
Aha.
Also das ist ein biologisches Spritzmittel, ein Bakterium gegen vor oder eben auch mit Nebenbaumöl. Ne?
Ja.
Und das ist ja ein besonders hohes Exemplar. Also das hat der 5 Meter.
Ja,
der sieht das schon. Ist eine besondere Sorte, die also so hoch wächst. Die stand hier, wir haben die nicht gepflanzt, und aber einfach dann eben versorgt. Der hatte auch, sieht man da unten, der hatte schon den Zünsler. Da vorne stehen auch noch 3 Buchsbäume, hinten steht noch einer. Das ist, die Blüte ist schon auch interessant für die Wildbienen.
Ja, und für Vögel ist ja auch nicht verkehrt.
Ja, die Meisen gehen ja so ein bisschen an den Zünsler, aber das reicht nicht. Also der selten, dass man noch irgendwo einen Buchsbaum sieht. Ach so, diese Pflanze ist noch sehr interessant. Das ist ein Candelaber-Ehrenpreis. 2 Meter hoch.
Ja.
Sieht man ja jetzt schon eine Hummel, das geht jetzt los. Der ist hier auch voll mit Schmetterlingen und Hummeln und Bienen.
Der ist sehr schön, der hat so ganz zarte Rispenblüten in Lila, also helles Lila. Und die Hummel freut sich daran schon auf jeden Fall. Mhm. Den kenne ich auch, finde ich auch sehr schön. Ich kann ihn bei mir nicht kultivieren.
Werbung darf man hier nicht machen. Ne?
Kommt drauf an, welche Werbung Sie machen wollen.
Ich finde ja, wenn man Stauden kauft, sollte man welche kaufen, die hier in der Gegend produziert werden. Mhm. Und die auch im Winter draußen stehen. Und da ist Pöppelstauden, also wirklich die erste Adresse. Man muss dieses ganze andere Zeugs, was ganz toll aussieht, und dann pflanzt man es im Garten. Und
dann ist es tot, weil es überdüngt ist und gewechselt wird.
Da finde ich schon, also es muss ja nicht Pöppelstauden sein, aber es gibt vielleicht auch einige andere, die noch, wüsste ich jetzt nicht so schnell zu sagen, die noch selber produzieren zum großen Teil.
Regionale Staudengärtner, genau. Ja,
damit solche die Leute auch unterstützen.
Genau. Und damit die Pflanzen eben auch mit den Bedingungen hier klarkommen, die wir haben. Ja. Da brauche ich ja keine aus Süddeutschland einfliegen lassen sozusagen.
Oder aus China.
Das sowieso schon mal gar nicht. Aber wenn ich die Werbung weitertragen darf, ich bin Kundin bei Pöppel. Also die Hälfte meines Gartens besteht da draus. Die machen schon einen guten Job.
Hier sind die ersten Funkchen.
Aber Funkchen mögen Sie auch, haben Sie mir vorhin schon verraten.
Ja, nicht so sehr, aber im Prinzip sind sie immer da, gut, wo Schatten ist. Ne? Und da hat man
Funkchen.
Auch was Blühendes.
Funkchen sind eine meiner Lieblingssorten.
Es gibt bestimmt tolle Sorten, aber die habe ich nicht.
Es gibt viel zu viele Sorten, das kann man auf jeden Fall festhalten. Ich glaube, über 300.
Sie haben gesagt, es gibt welche, die 2 Meter hoch werden.
Ja.
Die Blüte oder die Pflanze?
Die Blüte auf jeden Fall, aber auch die Blätter, die werden schon sehr hoch. Mhm. Also das werden richtig Riesenbüsche. Die gibt es nicht ganz so viele von, aber ja.
Es gibt ja auch eine, die duftet. Welche Sorte ist das denn? Also wir haben die hier auch, aber die Blüte ist irgendwie noch nicht da, ich weiß nicht.
Das weiß ich nicht. Duftend habe ich auch nicht.
Es gibt tatsächlich eine, die so einen Duft ausströmt.
Okay.
Hier Phlox ist ganz interessant, da ist immer das Taubenschwänzchen drin. Das ist so ein, eigentlich wie heißt der ganz kleine Vogel?
Kolibri. Mhm.
Der schwärmt wie so ein Kolibri immer hier an der Blüte. Und gerade beim Phlox ist er ganz gerne drin.
Genau, der hat auch so einen langen Rüssel, den er gerne
ist unglaublich schnell, ist kaum zu verfolgen mit der Kamera, weil er wirklich unglaublich schnell arbeitet, ganz schnell irgendwas aufsaugt und dann schon bei der nächsten Blüte ist.
Lavendel mag er, glaube ich, auch. Und wir stehen nämlich hier gerade neben einem großen Lavendelbusch, wo auch Schmetterlinge, Hummeln dabei sind. Genau. Ja. Klimatis. Mohnblumen sind hier im Rasen auf jeden Fall drin. Auch sehr schön.
Ja, es gibt da hinten noch eine Fläche. Brauchen wir nicht hingehen, aber da haben wir so ein paar Quadratmeter. Da wächst so ein ganz niedriges Ehrenpreis. Und wenn man das sieht, stellt man einfach den Rasenmäher höher ein und dann hat man einen blauen Teppich da. Das ist jetzt alles schon weg. Mhm. Aber das, wenn man das erkennen kann, ist es sinnvoll, einfach drumherum zu mähen.
Ne? Mhm. Ja, ich habe auch so einen Teppich-Ehrenpreis. Der macht Fläche, der ist unkompliziert. Ich weiß, viele Menschen denken, es ist Unkraut und wollen es nicht mehr haben. Aber die Bienen finden es auch super. Also ich finde es auch sehr schön.
Das ist Japan-Mispel. Die kann man bei türkischen Gemüseläden kriegen. Das sind so orangene Früchte. Mhm. Schmeckt ein bisschen säuerlich, aber sehr angenehm. Und die kann man relativ schnell, also aus Samen, diese Bäume ziehen. Mhm. Auch mal einfach nur in der Erde stecken.
Okay.
Man hat nicht immer Glück, aber im Prinzip, ich weiß nicht, ob man ihn vorher trocknen muss, das habe ich noch gar nicht rausgefunden. Aber wir haben ziemlich große gehabt, aber die konnten wir nicht mehr bewegen.
Also
das war dann einfach, die habe ich verschenkt.
Mhm. Wie lange machen Sie das hier schon?
Ja, 20 Jahre. Ne?
Ja, 20 Jahre.
Im Prinzip, wir haben also hier ums Haus rum angefangen, so zu ergänzen, zu verändern. Und dann war das Thema Gemüsegarten. Da hat unsere Vermieterin irgendwie, ja, beziehungsweise meine Frau hat gesagt, hier will sie das nicht haben. Dann bin ich mit der Vermieterin nach hinten gegangen. Mhm. Das war dummerweise der Wendeplatz vom Trecker. Da war also unheimlich viel Schutt drin.
Okay.
Aber von der Lage her ein idealer Platz, weil er auch schön hoch ist. Ja, und dann habe ich das mit Mini-Bagger durchgegraben, dann kamen die ganzen Steine raus und meine Vermieterin hat immer an die Seite geschmissen. Und daraus haben wir dann eben eine Trockenmauer gebaut.
Ach schön.
Da habe ich auch schon eine Zauneidechse drin gesehen.
Ja,
also die kommt von der Bahn, ne? Dann kommen die irgendwie dann wohl mal hier. Aber erst einmal leider.
Ja, okay. Ja, die sieht man vielleicht gar nicht. Vielleicht sind sie da, aber man sieht sie nicht.
Ja,
sie in
das
den
kann
Steinen
auch gut
hocken.
Sein. Also das ist, waren 5 Tonnen ungefähr. Ne? Die sind da aufgeschichtet.
Bisschen Arbeit.
Um auch den Acker ein bisschen zum Graben hin abzustützen, ist das auch sinnvoll gewesen. Und dann haben wir da Sedum und Sempervivum, also Hauswurz, Dachwurz, sowas reingepflanzt.
Mhm.
Und ja, jetzt ist auch ein Kräutergarten draus entstanden an der Seite. Kommt von hinten die Wärme, ist ja auch ideal. Das ist also am Gemüsegarten haben wir jetzt quasi so einen Kräutergartenstreifen.
Ja, schön. Ich merke schon, ich spreche nicht nur mit einem Hobbygärtner, sondern mit einem Profi.
Ja, ich bin da mal ein bisschen vorsichtig zu sagen Profi, aber im Prinzip ist es ja mein Beruf. Also ich habe zunächst mal Gemüsebau gemacht, 2 Jahre in Wobbswede. Ohne irgendwie viel Vorkenntnisse, habe ich mit jemandem zusammen gemacht, der mehr Ahnung hatte. Habe mich dann aber daraus zurückgezogen und habe dann mit, muss ich sagen, 29 Jahren Gartenlandschaftslehre gemacht in Wobbswede.
Okay.
Und dann irgendwie habe ich da eine Zeit gearbeitet und dann bin ich aber in die Ausbildung gegangen. Also musste ich eine Ausbildereignungsprüfung machen und habe dann bei der BRAS und nachher mein Berufsbildungswerk als Ausbilder gearbeitet. Mhm. Und das habe ich so fast 30 Jahre gemacht. Jetzt bin ich Rentner.
Und jetzt machen Sie es privat, so ein bisschen noch weiter.
Ja, genau.
Mit Ihrer Frau zusammen, genau. Und Sie haben schon gesagt, Sie haben auch viele Obstbäume. Also all das ist schon Arbeit, oder?
Es ist Arbeit, aber es ist Arbeit, die Spaß macht. Und es ist ja auch immer die Frage, was man bei der Arbeit für ein Umfeld hat. Also wenn hier eine Mönchsgrasmücke singt, ist das für mich einfach Musik.
Okay.
Und wir haben hier viele Mönchsgrasmücken.
Mhm.
Ein Vogel, der immer so Ende März kommt, von England, der überwintert, glaube ich, in England.
Mhm.
Und wenn die Mönchsgrasmücke singt, fängt der Frühling an.
Wie schön, ja. Das ist wirklich schön.
Mhm.
Dann macht die Arbeit doppelt so viel Spaß.
Und was sind die nervigste Arbeit ist vielleicht das Mähen, weil man diesen Aufsitzmäher, den will ich immer möglichst sauber machen und den hebe ich dann immer an und hake den ein. Und darunter das sauber machen, das nervt eigentlich. Mhm. Das Fahren ist ja irgendwie auch Sport hier durch die durch die Mooninseln.
Genau, sie haben ein sehr langes, langgezogenes Rasenstück und müssen halt ein bisschen Inseln fahren, ein bisschen drumherum.
Es ist natürlich so, wenn das ein Beruf war, dann hat man ganz andere Möglichkeiten als jetzt Privatmenschen, so ein großes Grundstück irgendwie im Zaum zu halten.
Ja.
Das, man hat alle Techniken und Geräte, die man dafür braucht. Ne?
Ja. Wollen wir noch mal ein Stück weitergehen zu Ihrem Gemüsegarten? Also Sie haben ja auch noch so ein Gartenhäuschen für Geräte, wahrscheinlich, die Sie gerade angesprochen
haben. Das war früher
mal
ein Schweinestall.
Ah.
Oh. Ja, von uns aus sind da Geräte drin und viele Netze und also ein Kram, was man so braucht.
Was man so braucht für so ein Gelände, auf jeden Fall.
Hier sind zwei Birnen, die sich gut ergänzen. Köstliche von Chanot und Gellerts Butterbirne. Die bestäuben sich gegenseitig.
Aha.
Deswegen habe ich die da zusammengepflanzt.
Hm. Und wo drunter stehen wir gerade unter diesem Baum?
Das ist eine Süßkirsche.
Ja.
Hat dieses Jahr gar nicht getragen. Ich glaube, das ist auch immer noch dem Hochwasser geschuldet von 23, 24. Jedenfalls war da fast nichts dran, obwohl sehr viele Blüten dran waren und Frost eigentlich in der Zeit nicht sichtbar war.
Ja.
Die Apfelbäume haben ja gut angesetzt. Also ich weiß es nicht so genau.
Das heißt, die Wurzeln haben Schaden genommen durch das Hochwasser? Oder wie muss ich mir das
vorstellen?
Naja,
hier eigentlich nicht so, weil dann wäre kein Laub dran. Also vielleicht hat es auch einen anderen Grund. Ich kann das im Moment nicht so genau sagen.
Ja, schade.
Da war schon mal die Kirschessigfliege drin. Was ein ganz fieser Parasit aus Asien.
Mhm.
Der sticht, das ist also eine Fruchtfliege, die sticht die Kirschen an und legt ihr Ei ab.
Mhm.
Und die wird in kürzester Zeit ungenießbar und die vermehren sich so rapide, dass du eigentlich fast nichts ernten kannst. Das geht von unten nach oben. Also dann kann man oben noch pflücken, wenn man Glück hat.
Ja,
das hatten wir einmal. Die Kirschessigfliege bedroht übrigens auch die Heidelbeeren. Und deswegen haben wir da auch ein Insektenschutznetz drüber.
Mhm.
Weiß man nicht, ob die Fruchtfliege da vielleicht sogar durchkommt. Aber wir haben mittlerweile auch kleine Fruchtfliegenfallen. Da macht man dann so Essig rein und dann, also bevor die überhaupt
sich vermehren können.
Bevor ein Baum reift, kann man die vielleicht schon die ersten vorwegfangen und das dadurch auffangen. Aber das war dieses Jahr nicht das Problem.
Okay.
Und die letzten, da sind jetzt auch die Krähen hintergekommen, das Kirschengut schmecken.
Ja, keine Kosten.
Wir haben unglaublich viel Stare hier, wo man ja sagt, Stare sind abgängig, aber hier ganz massiv viel.
Okay.
Und das fand ich ganz schön eigentlich.
Also auf jeden Fall.
Hier in der ganzen Gegend waren ziemlich viel Stare.
Mhm.
Das war ganz erstaunlich.
Ich höre aus Ihren Schilderungen raus, dass Sie nicht mit Chemie arbeiten im Garten. Ist das richtig?
Nein. Mit Chemie, also weiß ich nicht, vielleicht im äußersten Notfall mal, aber im Prinzip nicht.
Okay, also alles auf biologische Art. Ja. Ich meine, Sie wollen es ja auch essen. Am Ende des Tages
klar.
Essen einmachen als Marmelade.
Also ich kann mich jetzt an keine Chemie erinnern, die ich benutzt hätte.
Okay. Ja, das ist ja auch nicht gut für die Natur und für das Insektenleben. Ich muss einmal kurz erzählen, Sie haben mir letztes Jahr schon eine E-Mail geschrieben auf eine Podcast-Folge hin oder grundsätzlich auf dem Podcast, weil ich ja auch immer dazu aufrufe, dass man sich gerne bei mir melden mag. Und Sie hatten auch ganz, ganz viele Fotos geschickt. Es ist wirklich hier schon eine gut intakte heimische Natur, könnte man sagen.
Ja, hier ist erstens kein Maisanbau, hier ist Grünland.
Ja.
Vorher standen hier auch Pferde und Rinder. Die einfach hier geweidet haben. Auch. Das ist eine Kulturlandschaft, aber eben mit großem Naturanteil. Hier hinter der Bahn ist ja im Prinzip sowieso alles Wildnis.
Ja.
Da gehen zwei Wege durch, da gibt es auch Grundstücke, die bewohnt sind, aber das ist im Prinzip so ein Birkenwald, Faulbaum, was weiß ich. So ist da drin. Da ist also auch wahrscheinlich sehr saurer Boden. Also es ist wahrscheinlich Moorgebiet gewesen, wo man abgetorft hat. Und das ist so Restmoor, sandig Boden. Und ist eben auch im Winter sehr stark vernässt.
Mhm.
Kann auch alles mal unter Wasser stehen. Hier bin ich schon Schlittschuh gefahren.
Auf den Wiesen hier nebenan.
Ja, war, genau. Hatte ich einen Hektar Eis für mich.
Ja, nicht schlecht.
Konnte ich auch mal wieder rückwärts fahren üben.
Hat auch nicht immer alles seine schlechten Seiten. Aber
ja,
Sie
und
haben
hier
auch
sieht man den Schaden vom Wasser. Also bei dieser Kirsche, die war eigentlich intakt und die hat massiv Schaden genommen. Das kann auch zu Spitzendürre geführt haben. Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall sind die Wurzeln massiv beschädigt worden.
Mhm.
Hier neben steht die Hauszwetsche.
Mhm.
Steht wunderbar. Die kann das anscheinend ab.
Okay, wir müssen einmal auf das Wasser zurückkommen, was Sie angesprochen haben. Wovon reden Sie genau?
Ja, es war in dem Jahr 23 hat es im Juli schon mal massiv Regen gegeben. Da stand in den Maisäckern da an der Wümme, stand das Wasser 30, 40 Zentimeter hoch. Die konnten ihre Ernte vergessen. Dann gab es zwei ganz trockene Monate, den August, den September. Und dann gab es ab Oktober, als jemand einen Schalter umgeschaltet hätte, gab es Regen bis Ende Januar.
Ja.
Und wir standen hier ziemlich unter Wasser. Also das bis zum Haus nicht, aber hier bis zum der Schuppen stand hier an der Seite noch unter Wasser. Da ist auch eine Mauer dann abgesackt. Und hier hinten, das ganze Gebiet bis hinten. Also man kann sagen, ungefähr 3/5 von dem Grundstück standen bis zu 30 Zentimeter unter Wasser, fast 40 Zentimeter.
Ja.
Und das ist im Prinzip, ja, das kann man auch gar nicht verhindern. Wir sind hier 4,5 Meter über normal null, also kommen höher als Borgfeld. Und ich denke, dass auch in dem Berg, wo Euten drauf liegt, dass das Wasser, was da versickert, hier auch noch reindrückt.
Ja.
Und von der Wümme ist eben das Problem, Südarm, dass der auch, der Deich da auch irgendwie zu niedrig ist. Das, was hier sowieso in die Polderlandschaft reinlaufen soll, das ist okay. Aber dann ist es auch über den Deich gelaufen. Und wenn der weggebrochen wäre, dann wären wir hier richtig gekniffen gewesen.
Richtig,
also das wäre richtig übel ausgegangen.
Ja.
Hätten wir keinen Strom mehr gehabt.
Ja. Und das ja nicht nur einen Tag, sondern
auch Wasser bis ans Haus ran.
Ja. Ja.
Gut, in Borgfeld hat es die Leute schlimmer getroffen. Ne? Es waren nur ein paar Straßen, aber die hat es richtig erwischt.
Die waren ja wirklich lange ohne Strom auch.
Und wenn wir natürlich hier mehr Wasser abführen, ist Borgfeld noch mehr unter Wasser. Es muss oben weiter was passieren, Richtung Rothenburg.
Okay.
Vor Rothenburg vielleicht. Es kommt zu viel Wasser runter, wenn zu viel Regen ist. Es muss in der Fläche gehalten werden mehr. Also das muss irgendwie passieren. Sonst werden wir hier noch ganz schlimme Zeiten erleben.
Ja, ich befürchte auch, das wird ja nicht das einzige Mal gewesen sein, dass wir diese auch Starkregenereignisse haben. Das wird sich ja die nächsten Jahrzehnte leider fortsetzen.
Ich sag mal, 1900, also Mitte der 70er Jahre, hatte ich einen Erdkundelehrer, Herrn Feller, und einen Physiklehrer, Herrn Leuschner. Die haben immer schon vom Klimawandel geredet. Also es soll mir keiner sagen, dass das nicht bekannt ist.
Ja. Ja, und es spitzt sich halt zu. Ne? Also ich glaube, also das Klima wandelt sich ja grundsätzlich immer, wenn wir in die Jahrtausende, Jahrmillionen zurückblicken, verändert sich die Erde, das ist natürlich klar. Aber der Mensch hat es beschleunigt.
Ja, das kann man nachlesen, dass das menschengemacht ist.
Genau.
Genau diese 1,5 Grad, die wir haben, oder jetzt sind schon 2 oder so, die sind menschengemacht, das kann man mathematisch belegen.
Ja.
Anhand des Kohlendioxidausstoßes, der zusätzlich war. Man darf sich auch nicht wundern, bei 8 Milliarden Menschen, dass da kann keiner mehr sagen, es hat schon immer Klimaschwankungen gegeben. Die hat es gegeben, klar, aber so eine kurzfristige Zeit und 8 Milliarden Menschen ist das abstrus zu behaupten, dass es ein natürlicher Wandel ist. Das ist im Bekanntenkreis leider manchmal schon so, dass man da auf Leute trifft, wo man denkt, immer, die hatten ein 1er Abitur, ich habe 3,4 gehabt. Denken die nicht nach?
Ja, manche Leute oder wollen es nicht sehen. Es macht ja auch Angst.
Ja,
also ich habe schon Angst vor der Zukunft.
Ja, ich auch. Also ich sehe das sehr pessimistisch. Ich lebe relativ zufrieden und glücklich, aber trotzdem sehe ich das sehr pessimistisch, was da passiert.
Vor allem, wenn man es eben selber auch erlebt, ne? Mit dem Hochwasser. Also ich habe sowas alles noch nicht erlebt, zum Glück. Aber wenn man das wirklich real sieht, sieht man halt die Auswirkungen und fragt sich schon, wie das weitergehen kann.
Unglaublich damit beschäftigt. Also man wacht morgens auf und muss man erstmal in den Keller leer pumpen und dann noch zweimal am Tag. Ne?
Ja.
Also so, dass man schon gefordert. Also kann auch nicht verreisen oder irgendwie weg oder so länger.
Nee.
Der Winter, und dann ist die Winter sind ja dunkler geworden.
Ja.
Wir haben in dem Dezember, wo es so viel geregnet hat, 8 Sonnenscheinstunden im Monat gehabt.
Ja.
8 Sonnenscheinstunden im Monat.
Wahnsinn.
Man sieht die Sonne nicht mehr. Also die Winter in meiner Kindheit waren durchwachsener. Da hat es mehr Sonne gegeben.
Ja.
Also das ist eben auch viel dunkler geworden.
Ja.
Und dann im Frühjahr, März, plötzlich
geht's wieder los.
Geht's los mit der Trockenheit. Wie als wenn ein Schalter umgedreht.
Ja.
Gerade die Frühjahrstrockenheit ist das größte Problem.
Weil?
weil da die Pflanzen austreiben und ihr erstes Blattwerk machen. Mhm. Der Johannistrieb, der jetzt demnächst einsetzt oder jetzt auch schon anfängt, das ist ja der zweite Blattaustrieb, der ist wesentlich schwächer ausgeprägt. Mhm. Aber dieser erste Austrieb, da ist das Wasser, muss das Wasser im Boden sein.
Damit die Pflanzen Kraft schöpfen.
Und genau da fehlte es in den letzten Jahren häufig.
Ja, dieses Jahr auch.
Ja, dieses Jahr war auch ein bisschen, ja, stimmt. Februar schon, März, April, Mai waren alle trocken.
Genau.
Alle, ich messe ja hier immer das Wasser. Mhm. Also es war immer unterm Durchschnitt. Früher übrigens im Weser-Kurier gab es immer dieses Diagramm. Und es ist eigentlich doof, dass es das nicht mehr gibt.
Okay.
Weil dann auch jeder, der die Zeitung liest, ohne das wissen zu wollen, damit konfrontiert wird, dass es schon wieder einen Monat zu trocken war.
Ne? Ja, naja gut, wir berichten natürlich auch regelmäßig dann drüber. Ja. Das ist ja auch fast schon Standard leider.
Früher hatten wir 2 Tropentage im Durchschnitt in Bremen. Heute sind es 5 bis 10.
Ja. Ja, ein paar haben wir schon hinter uns.
Ja, genau.
Gerade letzte Woche. Alles wenn man 30 Grad. Vor einer Woche noch 40 Grad, also 39 Grad hier. Mhm. Und jetzt stehen wir, boah, angenehm, ich weiß nicht, 20 Grad. Ich war ganz froh, dass der Regen gerade aufgehört hat, damit wir hier schön draußen stehen können.
Und dann hat man Nächte, wo es bei 20 Grad Nebel gibt.
Ja.
Das ist doch auch völlig verrückt.
Ja.
Also, dass der Taupunkt überschritten wird bei 20 Grad. Früher war das höchste so 13, 14 Grad, dass es Nebel gab. Jetzt hast du eigentlich Wärme und trotzdem Nebel.
Das stimmt, das hat mich letztes auch gewundert.
Ist ganz seltsam.
Ja.
Das geht gar nicht in meinen Kopf irgendwie.
Ja, wie sich das verändert hat über all die Jahre, Jahrzehnte. Wie haben Sie sich denn mit dem Garten angepasst an diese Veränderungen?
Ja, also an die Nässe kann man sich fast gar nicht anpassen. Müsste ich hier einen großen Deich bauen. An die Trockenheit natürlich. Wir nutzen dieses Schuppendach hier. Mhm. Das hat 100 Quadratmeter. Da geht ein Schlauch, das ist eigentlich der Bewässerungsschlauch, aber den kann ich dann sofort auch da anschließen. Und dann führt er das Wasser zum Teich. Mhm. Und auf der anderen Seite ist noch eine kleinere Fläche. Damit wird ein Kubikmeter Gefäß vollgemacht. Und pumpe ich das dann immer zu allen möglichen anderen Stellen. Im Gewächshaus sind noch 2 große Fässer. Hier sind mehrere Fässer, die kann ich entweder damit befüllen oder auch mit dem Wasser, was hier runterfließt. Hier stehen ja ganz viel Wannen, die stelle ich dann auf, dass ich wirklich die ganze Dachfläche hier nutze. Das ist so im Wesentlichen, wir haben auch noch hier so ein paar alte, das war mal 3-Kammer-System, da sind auch noch einige Brunnen. Die würden aber mit dem Wasser, wenn der Grundwasserspiegel sinkt, wahrscheinlich auch mit absacken. Aber die könnte ich auch noch anzapfen. Das sind auch noch mal 4 Kubikmeter.
Ja.
Und dann haben wir natürlich eine Grundwasserpumpe. Mhm. Dann soll man ja auch nicht ohne Ende jetzt an die Oberfläche bringen, weil es ja unten dann auch absaugt.
Genau.
Aber ja, gut. Wir will natürlich hier nichts verrecken lassen. Und wir gießen ganz früh morgens um 6. Und eigentlich versuche ich das über den Boden irgendwie nur. Das ist also nicht über die Blätter dann schon wieder verdunstet, wenn die Sonne dann drauf scheint und so. Also versuchen im Boden, am Boden zu lassen, das Wasser. Und nicht mehr als nötig. Also so, der Gemüsegarten ist natürlich, der erfordert am meisten Wasser. Ne?
Ja.
Und da sind aber auch bei dem Gewächshaus sind auch noch Wannen aufgestellt, die das Wasser auch fangen. Das ist eine kleine Fläche, aber die bringt bei 10 Litern pro Quadratmeter ist das Ding voll.
Also ja, das bringt auch was. Jeder Tropfen zählt in dem Moment.
Ja.
Das stimmt schon.
Das, dann im Prinzip auch der Bewuchs hier. Also wir haben ja hier rechts, also im Westen auch ganz viel gepflanzt. Im Osten ist ja sowieso ein Wald. Mhm. Mehr Beschattung, ganz wichtig. Also auch auch für die Kulturen, die kriegen ja, also Tomaten hätte ich nie gedacht, dass sie in Deutschland Sonnenbrand kriegen.
Ja.
Die werden dann so weich und komisch. Mhm. Auch die muss man beschatten, ne? Irgendwie. Also Beschattung des Grundstücks, da hinten haben wir ja einige Bäume gepflanzt, also Sumpfeichen, Tupelo-Bäume und auch andere noch. Beschattung ist schon auch was Wichtiges, also um das Wasser in der Fläche zu halten. Und die Baumwurzeln halten das Wasser wahrscheinlich auch.
Genau, ich glaube, die arbeiten ja im Boden auf und verteilen das, glaube ich, auch ganz gut, wenn ich mich recht
transpirieren
erinnere.
Natürlich auch, aber einige Bäume stellen die Transpiration auch ein, wenn es zu heiß wird. Ich denke schon, dass das was bringt. Also, dass das Wasser nicht einfach nur nach unten durchsackt.
Ja, sondern auch da bleibt. Und es ist natürlich auch wichtig, dass man also auch andere niedrige Pflanzen einfach, dass der Boden nicht austrocknen kann, dass nicht so viel Boden frei liegt.
Richtig,
man,
ja.
Bodendecker zum Beispiel oder Mulchen. Ja.
Mulchen kommt nicht in Frage wegen den Wühlmäusen hier. Da haben wir keine Chance. Also im Gemüsegarten pflanzen wir so dicht, dass möglichst kein Boden zu sehen ist. Jetzt sind die Erbsen weg, dann ist jedes Mal der Boden liegt wieder nackt, aber da haben wir schon wieder Salat ausgesät und andere Sachen. Also dichte Bepflanzung und Gründüngung sofort. Also wenn das weg ist. Die fressen leider auch immer die Mäuse ein bisschen weg, aber muss man gucken, welche man da nimmt. Also Lupinen hatten wir, die werden dann schon weggefressen. Bienenfreund?
Bienenfreund.
Hat gut funktioniert. Weiß ich, hatte noch so einen anderen Klee. Das ging auch ganz gut. Versuchen wirklich geschlossen zu halten, dass der Boden nicht so austrocknen kann, auf jeden Fall. Und wenn man mal irgendwie was da hinten eine Fläche noch urbar machen will, dann kann man einfach einen alten Teppich ausrollen, lässt ihn ein halbes Jahr liegen oder so. Okay. Und dann hat man fürs nächste Jahr vielleicht eine Fläche, braucht man nur abhaken, was da noch ist. Natürlich versamen die Wildkräuter sich auch, aber im Prinzip hat man eine nackte Fläche. Und wenn ich das jetzt umgegraben hätte, hätte ich ja sehr viel lockeren Boden, der dann auch wieder nur austrocknet. Und so ist das eigentlich eine ganz bequeme Methode, wenn man sich noch mal was erschließen will im Garten. Ja. Einfach irgendwas ausrollen, was man hat und liegen lassen so und dann vergiddelt alles darunter.
Okay.
Sind dann auch Wühlmäuse, aber das ist ja nicht schlimm. Wenn man es dann nutzt, gehen die Wühlmäuse wieder weg, weil sie dann irgendwie vielleicht von irgendeinem Greifvogel oder so entdeckt werden.
Es ist ein Kreislauf. Deswegen, ich habe auch mal Wühlmäuse gehabt und ich fand das dann auch schade, dass die Pflanzen aufgegessen wurden. Aber andererseits habe ich auch kein Recht, der Wühlmaus zu sagen, was sie zu tun und zu lassen hat. Und dann waren sie weg, weil ich schätze mal, eine Katze hat mal zugegriffen.
Ja, wir hatten ja auch eine Katze, aber das ist jetzt, die ist dann gestorben und wir wollen das jetzt auch nicht mehr mit Katze.
Gut, dann
auch wegen den Vögeln und so.
Ja, das stimmt. Dann fällt der Jäger natürlich erstmal da weg. Aber es gibt ja dann andere Jäger. Sie haben hier sehr viele Vogelarten, haben Sie mir, glaube ich, auch geschrieben.
Ja, also durch die Schlehen sind natürlich auch ideale Bedingungen. Wir hatten hier ziemlich viel Schlehen gepflanzt. Ein paar haben wir auch wieder weggenommen. Oder die sind eingegangen. Aber wir haben hier relativ viel Schlehen. Und da sind ja die Grasmücken. Also das ist dann Dorngrasmücke, die da auch wahrscheinlich drin brütet. Also ich sehe jetzt hier keins, aber man kann sowieso nicht viel sehen.
Nee, man kann nicht viel sehen. Es ist ein sehr dichter Strauch.
Im Prinzip haben wir eine Vogelschutzhecke. Wenn man es genau nimmt, ist sie 200 Meter lang.
Ja, die ist...
Da ist Sanddorn drin, da ist Kornelkirsche drin, da ist Aronia drin. Und da hinten auch noch wieder, weiß ich jetzt gar nicht. Also da sind im Prinzip viele Sträucher, die für uns Ertrag bringen. Also aus Kornelkirsche kann man wunderbar Marmelade machen. Die Aronia, da machen wir auch Gelee draus. Sanddorn haben wir auch genutzt. Der trägt aber jetzt nicht mehr. Also da hatten wir am Anfang viel. Das ist alles super lecker und gesund. Aronia hat ja diese Anthocyane oder Flavonoide, die im Prinzip auch krebsvorbeugend sein sollen. Also ob das jetzt wirklich stimmt. Hier ist Heidelbeere, die ist natürlich niedrig. Das ist jetzt kein Vogelschutz in dem Sinne, aber zum Ernten.
Ja.
Strauchheidelbeere.
Das heißt, sie versorgen sich ganz gut selbst?
Ja, ziemlich.
Ziemlich.
Und das ist auch im Prinzip ein ökonomischer Faktor. Also man spart so 2000 Euro im Jahr dadurch. Den Stundenlohn darf man eigentlich nicht.
Ich wollte gerade sagen, wenn man das jetzt umrechnet, könnte das
Nein, das ist
vielleicht.
Spaßprogramm. Das, ja. Meiner Frau ist das ein bisschen zu viel und das verstehe ich auch. Und sie ist ganz gut, dass sie mich da manchmal bremst. Sonst würde ich wahrscheinlich.
Okay.
Wir hatten letztes Jahr 100 Kilo Tomaten. Das war einfach zu viel. Wir haben das jetzt reduziert.
Ja, wo will man damit hin? Also das kann man ja auch nicht einkochen.
Das passiert dann einfach, wenn man Glück hat, dass eben keine kaputt geht und dass sie auch in dem Jahr gut getragen haben. Und dann ist das einfach zu viel. Wir haben das jetzt ein bisschen reduziert.
Ja, das glaube ich. Das ist ja auch Arbeit. Und Tomaten brauchen ja auch viel Wasser.
Zu der Verarbeitung von diesen Früchten habe ich noch ein paar Tipps. Also rote Johannisbeeren, Brombeeren, auch die Kornelkirsche. Kann man ungekocht einfach durch eine Flotte Lotte drehen, dann hat man die ganzen Kerne weg.
Was ist eine Flotte Lotte?
Flotte Lotte ist ein... das ist so eine Pressscheibe, die drückt das durch feine Siebe. Und dann kommt unten das Fruchtfleisch raus, aber die ganzen Kerne bleiben im Metallsieb.
Ja.
Und dann muss man nur andersrum drehen, dann kommt es auf so eine die Scheibe, die das unten reinpresst. Und dann kann man es einfach in den Komposteimer schmeißen und gleich die nächste Ladung machen. Also es ist relativ unkompliziert.
Ja.
Man kriegt da total schnell einfach das Fruchtfleisch für sich und alle Kerne bleiben weg.
Ja.
Und ich wusste gar nicht, dass es für Brombeeren auch geht, weil die Kerne ja viel kleiner sind. Mhm. Aber mit dem feinen Sieb funktioniert das. Da hat mich ein Freund aus Hamburg drauf.
Aha, okay.
Also viele Dinge erfährt man ja auch durch andere Leute.
Ja, genau. Gärtner tauschen sich immer gerne aus. Ne? Das ist,
ja, ist
jeder
Gärtner,
hat seine Tricks. Oder
Altenpfleger.
Dann ist er Hobbygärtner. Mhm. Oder Hobby-Einmacher. Oder
ja, ja, doch.
Genau.
Also viele Dinge hat man ja von jemand anders auch. Und manche Sachen probiert man selber aus.
Ja.
Also was ich hier eigentlich vorhatte, das sind auch, also ich komme ja manchmal wirklich vor, ja, weiß ich nicht, wie so ein Gartenheld, aber ja, eigentlich ein tragischer Held auch teilweise ist. Ich habe mich hier so ein bisschen an Herrn Gulsen, dem Hummelforscher, orientiert. Der hat Klappertopf und Wachtelweizen ausgesät. Mhm. Und das sind schmarotzende Pflanzen an Gräsern.
Aha.
Und ich glaube, bei ihm ist der Versuch auch misslungen. In Frankreich hat er das gemacht. Im ersten Jahr hatte ich ein paar Klappertöpfe. Wachtelweizen ist überhaupt nicht gekeimt. Mhm. Aber die haben sich fürs nächste Jahr dann noch weniger ausgesät und somit war dieser Versuch gescheitert.
Ach, schade.
Vorher hatte ich schon mal eine Wildblumenwiesenmischung, da habe ich mit dem Bagger alles umgegraben gehabt. Mhm. Da kamen aber 40 Liter pro Quadratmeter im Juni und da hatte ich dann nachher eher Binse. Dazwischen kamen auch irgendwelche Blüten, aber es war dann auch irgendwie nicht so toll. Und zum langsam macht man da so seine Negativerfahrung und fängt wieder von vorne an.
Ich wollte gerade sagen, Sie haben noch nicht aufgegeben, das ist doch
super. Nee, eben, das insofern, also ein Held kann man ja nicht sich selber dazu bestimmen, sondern das kann ja nur können nur Freunde oder die Gesellschaft. Und ich empfinde das immer ein bisschen auch als tragischer Held, aber man darf den Eigenhumor darüber nicht verlieren. Irgendwie so.
Eben. Und Sie haben Spaß am Ausprobieren, das ist doch auch schön.
Genau.
Ja. Ja. Ich glaube, ich finde, das macht Garten doch auch aus, dass man guckt, was kommt nicht. Man ärgert sich und dann lernt man, sich vielleicht auch weniger zu ärgern und zu sagen, okay, gut, dann fange ich halt
wieder. Also auf Klappertopf bin ich gekommen, weil hier in der Gegend auch welcher wächst. Also in der Wimmelniederung gibt es tatsächlich einen Streifen, wo ganz viel Klappertopf wächst.
Aber hier wollte er nicht.
Hier wollte er nicht.
Ja, aber Herrn Gosen, die Bücher habe ich auch alle. Das ist wirklich er kann gut schreiben, er hat viele gute Ideen.
Ja, ganz mit unheimlichem englischen Humor, das macht einfach Spaß. Ne?
Das macht Spaß, er hat auch viel, ich habe über Apfelbäume auch geschrieben, weil er selber so Apfelbäume liebt.
Ah ja.
Und das in so einem Buch, da hat er seinen ganzen Garten vorgestellt.
Ist das dieses mit Urban Gardening?
Irgendwie? Ja, genau.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Ja, das ist toll. Und da habe ich gedacht, ich hätte gerne einen großen Garten, wo ich alles machen könnte.
Ja, ja.
Habe ich ja leider nicht, aber vielleicht kommt das noch.
Also das ist natürlich hier der Teich auch im Prinzip nochmal ein Regenrückhaltebecken. Ne? Wenn der richtig voll ist, kann man den auch anzapfen. Also ich will den nicht zu leer machen, damit die Krebsschere nicht eingeht oder so.
Mhm.
Aber im Prinzip ist das auch nochmal ein Regenrückhaltebecken. Das sind 70 Kubikmeter, schätze ich mal.
Genau, wir haben ja über Wasser, über Bewässerung gesprochen, aber Sie haben auch Wasser im Garten, nämlich diesen Teich. Weil ist ja auch wichtig für die Natur, für die Vögel,
also man sieht die Vögel
Insekten
drin baden.
Haben Sie
wenn
Frösche?
Ja, aber keine Fische.
Ah,
Frösche,
okay.
Die nehmen dann immer mal eine Wespe gerne. An Hornissen trauen sie sich nicht an.
Klug.
Das kann man da beobachten. Ich habe da so einen Liegestuhl, da schlafe ich auch öfter mal. Und wenn man wach wird, dann guckt man mit dem Fernglas. Also man braucht ein Fernglas. Oh, der Zug. Man braucht ein Fernglas, wo man auch relativ nah mit gucken kann. Da stellt man erstaunliche Sachen fest.
Mhm.
Was da alles passiert. Hier waren auch öfter Ringelnattern, in letzter Zeit nicht mehr so. Mhm. Aber es gibt hier ein Phänomen, das ist total verrückt und ich bin noch nicht drauf gekommen, welche Insektenart das ist. Hier gibt's so Fliegen, die fliegen immer hin und her.
Aha.
Die wenden immer, wenn sie auf der anderen Seite sind und fliegen wieder zurück. Das ist ein Paarungsverhalten, was ungefähr einen Monat lang dauert. Es ist ein irrsinniges Geschwirre und du kannst dich da reinstellen. Also meine Frau dachte, das wären Mücken, aber du kannst dich da reinstellen. Die berühren dich nicht. Die fliegen so geschickt an dir vorbei.
Okay.
Es ist völlig verrückt. Und die fliegen ja in beide Richtungen durcheinander. Also die müssten ja zusammenstoßen in der Mitte oder so. Passiert
nicht.
Also es ist ein irrsinniges Geschwirr.
Okay.
Leider ist es jetzt schon vorbei, aber.
Und Sie wissen auch nicht, was das für.
Könnte ich ja bestimmen. Also zur Bestimmung. Ops Identify ist eine super App.
App. Mhm.
Ne? Ich weiß nicht, kennen Sie die?
Ja, die kenne ich, genau.
Ist richtig klasse, also um Arten zu bestimmen, auch Wildbienenarten.
Mhm. Ja, ich finde das toll. Mittlerweile gibt es auch so Pflanzenbestimmungs-Apps. Also da kann man schon auf Erkundungstour gehen und gucken, was so kreucht und fleucht.
Das war für unsere Auszubildenden eigentlich richtig toll, weil die ja immer zu faul sind, irgendwie so in Büchern nachzuschlagen. Und die waren auf einmal richtig gut. Also die haben dann mit ihren Handykameras überall fotografiert in dem Schaugarten, Lerngarten, den wir hatten. Und waren dann schon irgendwie fleißiger in der Beziehung.
Ja, es ist eine andere Art des Lernens geworden, glaube ich. Ich bin ja auch mit Büchern aufgewachsen, aber heutzutage lernen die eben anders und haben da anderen Spaß dran.
Also bei Wildbienen ist es wirklich super schwierig. Also diese Vorträge, wie heißt er noch?
Herr Witt.
Herr Witt.
Genau, Sie haben Herrn Witt, den hatte ich letztes Jahr im Podcast.
Es ist unglaublich, was der für Kenntnisse hat. Ja, der Lichtbildervortrag in Achim hat 1,5 Stunden gedauert und man hätte gerne noch 3 Stunden zugehört und geguckt. Und es jedes Urteil, was man hatte, irgendwie und denkt, man weiß schon was, wurde vernichtet.
Ja, das ist schon faszinierend.
Das war schon echt spannend. Ja. Das ist also ganz großes Kompliment an Herrn Witt und auch an Herrn Kemner, der diese Sache da in Oberneuland macht und auch möglicherweise dann in der Lage ist, andere Landwirte zu beraten. Das finde ich ein super Konzept.
Was mit dem Wildbienenpfad, genau. Ja.
Und er wird ja durch Herrn Witt beraten. Das ist ja total klasse.
Aber genau, das ist...
Das fand ich sehr, sehr spannend in Ihrer Reihe. Also das war das Beste, was ich da...
Ich mochte das Gespräch auch sehr, sehr gerne. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch viel gelernt. Und ich finde das toll, dass er sich so als Landwirt dafür interessiert und dann auch so selber sich das selber beibringt, mit Hilfe von Herrn Witt natürlich, aber auch viel liest und macht und tut. Und das ist ja nicht selbstverständlich. Und das ist ja auch, Landwirtschaft ist ja ein schwieriges Thema, wissen wir alle. Und von daher finde ich es toll, dass er da so
mit seinen speziellen Erdbeersorten, die ja eher auf Geschmack und nicht auf Ertrag gemacht waren, war es noch ein größeres Risiko, weil die sehr weich waren und eben schnell verfault sind bei schlechtem Wetter. Diesen Anspruch hatte er aber und das fand ich auch gut. Wir haben da gerne Erdbeeren gepflückt, weil die super lecker waren.
Ja.
Das ist jetzt leider
das
nicht mehr.
Das ist jetzt vorbei. Genau, das ist leider nicht mehr. Das stimmt. Ja, aber Sie haben hier ja Ihre eigenen Beeren und kommen...
Ja, Erdbeeren nicht.
Erdbeeren nicht.
Das war uns zu kompliziert. Das hat immer nie richtig funktioniert.
Auch Wald-Erdbeeren nicht. Die wuchern bei mir
wie blöd.
Doch,
die sind vorne.
Ja, aber da passiert nichts.
Da muss ich welche rausreißen. Das werden zu viele.
Ja, die machen so Ausläufer. Und,
aber da hat man ja keinen Ertrag irgendwie.
Oder der Ertrag, der da ist, den essen bei uns die Mäuse. Das sind so ganz kleine Wald-Erdbeeren. Und die sehe ich also in grün und dann waren sie weg.
Sind einen halben Zentimeter groß oder so. Ne?
Genau. Das ist dann,
schmecken schon gut, aber das ist ja, da wird man nicht satt von.
Nee, das stimmt. Dann lieber ein Heidelbeerstrauch.
Ja, wie gesagt, da kommen 18 Kilo dran, ne? 5 Büsche. Also vielleicht ist es für Hörer auch interessant, also was man so für Erträge hat. Also aus 30 Tomaten haben wir 100 Kilo erzeugt. Wir haben vor allen Dingen keine Veredelten genommen. Wir sehen ja selber alles aus. Mhm. Auch die Paprika sehen wir selber aus und die Chilis. Also der Ertrag ist 100 Kilo von 30 Pflanzen. Man kann da sicherlich noch mehr rausholen, wenn man noch mehr Ahnung hat. Bei 5 Heidelbeersträuchern haben wir so ungefähr 18 Kilo. Dann sagen wir mal 10 Meter Himbeeren, da kommen auch so 15 bis 18 Kilo immer zusammen.
Ja.
Das ist Wahnsinn. Ist gut. Das kann man, wir haben einen riesen Gefrierschrank, konservieren. Bei den Tomaten kann man einen Schraubgläser.
Soße oder
Kohl machen, Rotkohl machen wir auch einen Schraubgläser. Ja. Wir machen Sauerkraut selber.
Kommen Sie über den Winter?
Ich weiß nicht, wir haben noch einiges. Also Holunderblütensirup kann ich auch gleich nochmal anbieten. Apfel bringen wir nach Wapswede zu Fabelsaft. Wir haben meistens reinen Boskopsaft, der ist total lecker, wenn die reif sind.
Okay.
Wir haben hier Birnen, die kann man auch mit Apfel mischen. Kirschen hätten wir ja eigentlich auch, aber dies Jahr nicht.
Dies Jahr nicht, genau. Ernteausfälle muss man auch hinnehmen. Mhm. Kann man auch nichts gegen tun.
Ja. Ja. Aber dafür haben wir haben immer genug Ausweichmöglichkeiten. Wenn das eine nicht funktioniert, funktioniert das andere.
Das ist das Gute bei so einer Größe von so einem Garten, dass man da nicht traurig ist, wenn es nicht funktioniert.
Ja.
Ja, Herr Röpke, ich glaube, Sie haben noch einen Sommer vor sich, wo Sie noch ein bisschen einkochen müssen, Sie und Ihre Frau, und noch ein bisschen Arbeit haben. Aber sehr schön. Ich finde es sehr faszinierend, was Sie hier alles machen. Wirklich auf so großer Fläche und so vielfältig.
Alles können wir gar nicht in dieser kurzen Zeit behandeln.
Können wir nicht.
Man ist ja immer so mitteilungsbedürftig, aber und man wird auch leicht narzisstisch dabei. Ich bemühe mich immer
alles
nicht.
In Ordnung.
Meine Frau kritisiert mich da manchmal ein bisschen, hat sie auch vielleicht recht, aber man will ja natürlich auch immer sozusagen ein bisschen damit strahlen, was man an Arbeit dann investiert.
Ja, und weitergeben auch.
Genau, das ist eigentlich mein Bedürfnis. Also Freunde, Bekannte, die hier durchgehen, denen Tipps geben oder Inspiration.
Ja.
Ich finde es ja schade, in den 60er Jahren, 70er Jahren weil man keinen Garten hält. Man hat einfach ein Gemüsefeld gehabt, also eine Laubenkolonie war da und man hat da ein Stück Land gehabt. Ja. Und unsere Eltern waren ja auch alles Gartenhelden irgendwie, weil sie neben ihrer Arbeit, die hatten viel mehr Arbeit, das auch noch bewältigt haben. Ja. Und wir, wenn wir dann so ein Hügelbeet hier haben, Hochbeet haben, dann fangen wir gleich an, wir sind ein Gartenheld. Also
so. Jeder ist auf seine Art der Gartenheld.
Ja.
Das ist, ich mache ja auch
anfängt,
nicht in,
ist schon
genau, dass man anfängt. Und ich mache ja auch nicht in Obst und Gemüse, kann ich gar nicht. Aber ich mache in Insekten, das ist auch, glaube ich, zumindest für die kleine Fläche okay. Und ich bin auch in so einem großen Garten aufgewachsen. Mhm. Also mein Elternhaus, also nicht ganz so groß, aber auch reell. Und meine Oma hat alles angebaut, was man so kannte.
Ja.
Und ich fand als Kind, das fand ich total doof.
Ich auch. Ich habe höchstens mal Erdbeeren gesammelt.
Ja, genau. Und dann gleich gegessen.
Und dann, ich hatte einen Freund, wir haben immer nur Jazzmusik gehört.
Genau. Als Kind, als Teenie hatte man das anderes im Kopf. Ja. Aber jetzt weiß ich das doch zu schätzen im Rückblick.
Ja.
So, dass ich das erleben
durfte.
Da
wurde noch das Samenkorn gelegt. Aber
genau.
Da ist jetzt irgendwie so ein Bruch gewesen. Und
ja.
Die Leute wieder dahin zu kriegen, ich finde auch die in den kleinen Gärten, die sollten nur vergeben werden, wenn da wirklich was auch gemacht wird. Weil viele kommen an so einen kleinen Garten nicht ran, weil andere das sozusagen besetzen und dann werden da Hüpfburgen aufgebaut und was. Die Kinder
dafür
sollen lieber irgendwie zusammenspielen und nicht irgendwo alle einsam in so einem Garten. Das ist doch völliger
oder,
Quatsch.
Oder halt Erbsen ernten oder keine Ahnung, ist doch schön.
Kennen Sie das noch? Früher gab es Stubenarrest. Heute schickt mein Kind auf die Straße, das ist die Höchststraße.
Das ist die Höchststraße, okay, ja gut. Nee, das, ja, das stimmt.
Aber da ist ja auch keiner, da sind wir alleine.
Ja, das ist schon, ja, Herr Röpke.
Ja.
Es war so ein bisschen für mich auch ein kleiner Blick in meine Vergangenheit, in meine Kindheit. Und ja, vielleicht komme ich nächstes Mal nochmal vorbei und wir reden über ein anderes Thema.
Ja.
Schön,
mir hat das sehr viel Spaß gemacht.
Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht.
War in ganz freudevoller Erwartung, dass Sie heute kommen. Und
hat geklappt, es war trocken, alles wunderbar.
Genau, das war nicht zu heiß.
Ich finde es super. Vielen Dank
okay,
fürs Erste.
Ebenfalls, vielen Dank.
Ich weiß nicht wieder.
Ja,
genau. Ja.
Ich habe da ein bisschen Apfel drauf.
Ja, gerne.
Nach unserem Interview habe ich noch eine Weile mit Edgar Röpke geschnackt, bei einem Glas Apfelsaft aus dem Garten. Wer sich mit Obst und Gemüse selbst versorgt, weiß, das schmeckt ganz anders als die Industrieprodukte. Einen Apfelbaum hätte ich auch gerne oder Beeren direkt vom Strauch naschen, das ist für mich Sommer pur. Aber ich habe auch Respekt davor, so große Mengen an Obst und Gemüse zu verarbeiten. Ein Thema, das auch Edgar Röpke und seine Frau beschäftigt. Was mir auch besonders gut bei meinem Besuch gefallen hat, der kleine Teich, an dem sich Edgar Röpke öfter eine Auszeit gönnt. Dort kann er sicher auch meine Gartenheldin beobachten, die Libelle. Wenn Sie eine Libelle anschauen, blicken Sie direkt in die Vergangenheit. Die Libellenarten, die heute leben, ähneln im Aussehen den Arten, die vor rund 150 Millionen Jahren lebten, zur Blütezeit der Dinosaurier. Es gab sie bereits vor 320 Millionen Jahren. Zu der Zeit waren sie aber mit bis zu 60 Zentimetern Flügelspannweite sehr viel größer als die heutigen Arten. Die heutigen Libellen, weltweit gibt es etwa 5000 Arten, haben eine Flügelspannweite von 2 bis 15 Zentimetern. Die Libelle ist also ein Erfolgsmodell, das die Natur kaum verändern musste. Und trotzdem ist sie weltweit vom Aussterben bedroht. Laut Naturschutzbund sind bei uns in Mitteleuropa viele der 80 heimischen Libellenarten selten geworden. Zwei Drittel sind gefährdet, ein Fünftel ist sogar vom Aussterben bedroht. Die Gründe sind vielfältig. Zum einen sind Libellen Raubinsekten und damit angewiesen auf Fliegen, Mücken und andere kleinere Insekten, die ebenfalls mehr und mehr verschwinden. Und zum anderen brauchen Libellen feuchten Lebensraum, wie Moore, andere Feuchtbiotope sowie Uferbereiche von Flüssen. Wie der NABU weiter ausführt, reichen private Teiche nicht, um Artenschutz für Libellen zu betreiben. Sie nützen nur wenigen Arten. Wichtige Schutzmaßnahmen für Libellen sind deshalb der Verzicht auf Pestizide und Dünger, besonders in Gewässernähe, und die Renaturierung von Bächen und Seen. Aber auch Teichbesitzer können den faszinierenden Insekten mit den großen Facettenaugen, die Menschen übrigens nicht stechen können, helfen, indem zum Beispiel keine Goldfische im Teich gehalten werden. Goldfische fressen die Larven von Libellen und ihre Hinterlassenschaften sorgen dafür, dass der Teich überdüngt wird. Auch wenn ich keinen Teich habe, wird unser Garten im Sommer gern von Libellen besucht. Ich schaue den Flugakrobaten gern zu und freue mich darüber, dass unser Garten ein kleines Insektenbuffet für sie bereithält. Mit meiner Gartenheldin verabschiede ich mich wieder von Ihnen. Hat Ihnen diese Podcast-Episode gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung auf den Streaming-Plattformen. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann freue ich mich, wenn Sie mir schreiben. Meine Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Für die nächste Episode habe ich Carsten Berger-Saathoff und seinen Mann Christian in der östlichen Vorstadt besucht. Beide beweisen seit Jahren, dass man auch in einem Mietobjekt einen schönen Garten haben kann. Was das Besondere in ihrem Gemeinschaftsgarten ist, haben mir beide an einem schönen Sommertag erzählt. Sie möchten auch, dass ich mir Ihren Garten anschaue und in einer Podcast-Folge darüber berichte? Dann melden Sie sich gern bei mir. Ich freue mich immer über den Austausch mit anderen Gärtnerinnen und Gärtnern. Ich freue mich, wenn Sie den Gartenhelden treu bleiben und wünsche Ihnen bis zur nächsten Folge eine schöne Zeit beim Gärtnern.